Weihnachtsgeschenke im Job können so eine Sache sein, worauf wir beim Schenken achten können und wo einige der ganz großen Unternehmen und Konzerne ihre vorgepackten Präsenttaschen und Körbe herbekommen, schauen wir uns gleich an.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Jetzt in der Adventszeit wird es auch in vielen Unternehmen weihnachtlich. Zumindest gibt's Geschenke. Mal für treue Kunden, mal für die Mitarbeitenden, mal für langjährige Wirtschaftspartner. Beliebt sind fertig zusammengestellte Präsentkörbe und viele von denen kommen aus Traben-Trarbach bei Trier von der Firma Römer. Die Liste der Kunden ist lang. Hier kaufen unter anderem die Maritim-Hotels, Ferrari oder die FIFA ihre Geschenke. Wolfgang Brauer hat die Geschenkexperten besucht.
Weihnachtshochbetrieb bei Römer Präsent in Traben-Trarbach an der Mosel. Bei der Firma sind im Moment 120 Menschen beschäftigt, im Sommer ist es nur die Hälfte. Während vor der riesigen Lagerhalle Postautos mit Päckchen und Paketen beladen werden, arbeitet Natascha Pfeiffer in der Fabrik. In mehreren Maschinen gleichzeitig werden Schlüsselanhänger mit Firmenlogos gelasert und Stofftaschen bedruckt.
Es zieht an, es wird ein bisschen arbeitsreicher, aber es macht auch Spaß, ne? Alles noch für die Kunden zu erledigen.
In der Halle nebenan werden Tüten für die Mitarbeiter einer Apothekenkette bepackt. Firmenchef Sebastian Römer schaut rein.
Der beinhaltet beispielsweise Pralinen, Essig, Öle, Brot, Cracker, Marmelade, Spaghetti. Also wirklich so eine ganz bunte Tasche, die im höheren Preisbereich dann auch liegt. Der liegt tatsächlich bei 99 Euro.
Seine Firma hat sich auf Präsente spezialisiert, die Firma an ihre Kunden und ihre Mitarbeiter verschenken. Gerade bei den Präsenten für Mitarbeiter verzeichnet Römer starke Zuwächse. Dabei geht es um Mitarbeiterbindung. Der Fachkräftemangel befeuert das Geschenkegeschäft.
Es macht einen Unterschied, ob ich sozusagen am Ende eine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit für 20 oder 25 oder 30 Euro bekomme, aber ich bekomme was physisch, was man konsumiert, was man fühlt, was man schmeckt, was man sieht, was man einfach hat, als wenn ich am Ende vom Monat vielleicht 50 Euro mehr überwiesen bekomme.
Bei den Geschenken für Geschäftskunden merkt der Präsenteversender von der Mosel dagegen den Konjunkturabschwung. Trotzdem wird jetzt noch kurzfristig geordert.
Wir haben oft das Gefühl, dass die Menschen erst, wenn es draußen kälter wird, die Firmen sagen, oh, jetzt ist ja Dezember, erster Advent hat angefangen oder draußen der erste Schnee ist gelegen. Jetzt ist ja bald Weihnachten und wir haben uns noch gar nicht um Weihnachtspräsente gekümmert.
400 verschiedene Geschenkesets liegen im Lager. So können sie auch auf spontane Bestellungen sofort reagieren. Bis zum 24. Dezember muss in Traben-Trarbach noch rangeklotzt werden. Dann beginnen für alle Römer-Mitarbeiter wohlverdiente Betriebsferien. Bis in den Januar hinein freut sich Mitarbeiterin Levi aus der Produktion.
Dann ist Familienzeit angesagt. Dann können wir wieder Luft tanken für die nächste Saison.
Denn schon im Januar wird wieder an Weihnachten gedacht. Dann werden die ersten neuen Präsentesets gepackt und für fast ein Jahr lang eingelagert.
Über so eine Geschenkefirma kommen also die großen Konzerne an ihre Weihnachtsgeschenke. Wir Privatmenschen müssen uns genau diese Arbeit, also Geschenk auswählen, zusammenstellen, verpacken, in der Regel selbst machen. Und allein schon die Aufgabe, das richtige Weihnachtsgeschenk zu finden, ist oft eine ziemliche Herausforderung. Und zwar im Privaten und auch im Job. Denn klar, auch im beruflichen Umfeld wird teilweise geschenkt. Naja, und der Beschenkte, der soll sich am Ende ja übers Geschenk freuen. Wie das klappen kann, darüber sprechen wir mit Caroline Lüdemann, sie ist Knigge-Expertin und Business-Coach. Frau Lüdemann, mal ganz grundsätzlich, Weihnachtsgeschenke im Job, ist das eine gute Idee?
Warum denn nicht? Klar, man kann sagen, es ist eine Frage der Zielsetzung, aber anderen eine Freude machen zu wollen, das kann doch nicht verkehrt sein. Und es ist natürlich auch irgendwie die ideale Gelegenheit, um sich für eine gute Zusammenarbeit zu bedanken. Man zeigt meines Erachtens dadurch, dass man sich für die Zusammenarbeit bedankt. Man zeigt eine Wertschätzung und das, finde ich, ist was wirklich Schönes. Natürlich müssen die Geschenke nicht sein, aber vielleicht möchten wir uns auch an dieses Sprichwort erinnern. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und das gilt vielleicht auch unter den Kollegen.
Jetzt gibt's ja auch einen rechtlichen oder einen Compliance-Rahmen. Was darf ich denn verschenken und was nicht?
Ganz bestimmt muss man von Geldgeschenken eher abraten in dem Kontext. Also sprechen wir lieber von den sogenannten Sachgeschenken. Mhm. Und was da jetzt ganz genau erlaubt oder auch eben üblich ist, das ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedlich geregelt. Von Kunden darf man oftmals gar keine Geschenke annehmen, einfach um zu vermeiden, dass da irgendwie der Eindruck entsteht, der Kunde hätte eine Erwartungshaltung, dass er dann später irgendwie besser behandelt wird. Also gibt es da in vielen Unternehmen die Regelung, da darf ich gar nichts annehmen. Generell spricht man aber von einer Obergrenze von maximal 35 Euro. Unter den Kollegen, glaube ich, ist es sowieso ein recht hoher Betrag. Also da müssten wir doch eigentlich sowieso auf der sicheren Seite sein, wenn man die Kollegen beschenkt. Gerade weil es ja auch meistens dann wohl nicht ganz so teuer sein wird.
Worauf kann ich denn beim Schenken im Job achten?
Also ich kann auf gar keinen Fall jetzt in meinem Büro nur zwei Kolleginnen ein Geschenk überreichen und die dritte, die bekommt nichts und geht leer aus. Falls ich nicht alle beschenken möchte, was ja auch legitim wäre, dann sollte ich aber das Geschenk in einem anderen Rahmen übergeben. Also dann nicht im Büro, sondern vielleicht beim Mittagessen oder auch im privaten Kontext. Mhm. Und schön finde ich ja auch, wenn man sich selber offensichtlich viel Mühe mit diesem Geschenk gemacht hat. Also, dass man es schön verpackt hat, selber verpackt hat, dass man noch eine handgeschriebene Karte dazugelegt hat. Da steckt, finde ich, mindestens so viel Wert drin wie in dem eigentlichen Geschenk.
Macht es einen Unterschied, wen ich beschenke?
Das macht ganz sicher einen Unterschied. Also ich bin durchaus ein Fan von dem Motto, entweder alle oder keiner. Also dass wirklich auch niemand zu kurz kommt. Und was ich persönlich auch ganz seltsam finde, und ich glaube, damit bin ich nicht alleine auf der Welt, das ist, wenn jemand nur seinem Chef ein Geschenk macht. Das hat meines Erachtens ein gewisses Geschmäckle. Das sieht ein bisschen so aus, wie als würde man sich davon irgendwelche Vorteile versprechen. Und das finde ich problematisch. Übrigens, ich glaube, das ist auch für den Chef ein bisschen problematisch, wenn nur er ein Geschenk bekommt. Also entweder alle oder keiner.
Jetzt kann es ja auch andersrum laufen. Plötzlich steht mein Kollege mit einem Weihnachtsgeschenk vor mir und ich habe nichts. Und jetzt?
Wir sagen auf jeden Fall nicht so etwas wie, oh, wie unangenehm und jetzt habe ich ja gar nichts. Ach Gott, ist mir das jetzt peinlich. Weil führen wir uns vor Augen, der andere wollte uns eine Freude machen und uns ganz sicher kein schlechtes Gefühl geben. Also darf man das Geschenk mit Freude und auch mit Dankbarkeit annehmen. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn man sowas sagt wie, oh, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Das ist eine große Überraschung für mich. Aber umso mehr freue ich mich darüber. Das Dilemma ist so ein bisschen, wir haben so einen Wunsch, eigentlich einen sehr gesunden Wunsch nach Gleichgewicht. Wenn wir etwas bekommen haben, dann wollen wir auch etwas zurückgeben. Und das ist das, was uns in dem Moment unangenehm ist, dass wir eben nichts haben, was wir zurückgeben können. Aber dem könnte man durchaus auch später nachkommen. Man kann doch auch noch im neuen Jahr etwas überreichen. Das hat in meinen Augen dann oftmals sogar ein bisschen mehr Wertschätzung, als wenn man so einen Schnellschuss macht und zwei Stunden später ein Geschenk in der Hand hält, was es offensichtlich kurz zuvor eben noch nicht gegeben hat.
Wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Mit welchem Weihnachtsgeschenk, das Sie im beruflichen Rahmen gemacht haben, waren Sie im Nachhinein so richtig zufrieden?
Wenn ich jemanden sehr, sehr gut kenne, dann habe ich oftmals Selbstgebasteltes überreicht. Und mitunter haben mich dabei auch meine Kinder unterstützt. Und in einem Jahr haben wir Kerzen gemacht und haben die so mehrfarbig verziert und überreicht. Und das kam sehr gut an und ich habe es auch sehr gerne verschenkt.
Okay, also für alle, die einigermaßen fit im Basteln sind, hier schon mal ein kleiner Impuls, in welche Richtung das mit dem Geschenk gehen könnte. Vielen Dank, Caroline Lüdemann.
Sehr gerne.
Ein paar Wochen noch, dann werden die ersten Absolventinnen des neuen Hebammenstudiums in Ludwigshafen fertig. Der Studiengang Hebammenwissenschaft ersetzt seit einer Weile die klassische Ausbildung. Damit hat Deutschland als übrigens letztes Land in der EU die entsprechende europäische Richtlinie umgesetzt. Stefanie Geißler hat eine der fast fertigen Hebammen getroffen.
Nathalie Lindt hat heute kaum Zeit für eine Pause. Sie ist gut beschäftigt, denn alle 6 Kreissäle der Uniklinik Mannheim sind mit Frauen belegt, die in Kürze ihre Kinder zur Welt bringen werden. Eilig läuft die angehende Hebamme den Flur entlang und öffnet eine der Türen.
Also ich gehe jetzt in den Kreissaal 4. Da liegt eine Schwangere, die bekommt Zwillinge. Sie ist jetzt gerade hier an der Überwachung bei uns, damit wir einfach die Herztöne immer kontrollieren können. Und da würde ich jetzt einfach einmal nachschauen, wie es ihr geht.
Ganz mit reingehen darf ich nicht, aber das sanfte Pochen ist von der Türschwelle aus gut zu hören. 2 Herzchen schlagen schnell im Takt. Nathalie Lind studiert Hebammenwissenschaft als duales Studium an der Hochschule Ludwigshafen. Ihre Praxisphasen macht sie an der Uniklinik Mannheim. Ob Studium oder Ausbildung, das war für Nathalie persönlich nicht so wichtig für die Berufswahl. Die Vorteile sieht sie dennoch ganz klar. Im Studium werde evidenzbasiert gearbeitet, also auf der Basis von ständig aktualisierten Daten, Fakten und Erkenntnissen. Ein Beispiel.
Was sich so ein bisschen verändert hat, jetzt auch aufgrund einfach der Forschung, ist, dass man früher, wenn die Frau im Kreißsaal war, dass man wirklich alle 2 Stunden ungefähr nach dem Befund geschaut hat vom Muttermund, wie weit der halt eben ist. Und davon kam man jetzt so ein bisschen weg, weil man einfach gesehen hat durch die Forschung, dass aus diesem häufigen Untersuchen, dass da zum Beispiel Infektionen häufiger auftreten. Und so habe ich das jetzt auch gelernt.
Das evidenzbasierte Arbeiten war ein zentrales Argument für die Entscheidung, den Beruf zu akademisieren. Auch weil die Herausforderungen für Hebammen komplexer geworden sind. So gibt es heute zum Beispiel mehr Risikogeburten. Zum anderen wird mit dem Hebammenstudium mehr Augenhöhe mit Ärztinnen und Ärzten hergestellt. Es gab aber auch Befürchtungen im Vorfeld. Wie zum Beispiel, dass die Neuen mit ihrem Studienabschluss plötzlich besser bezahlt werden. Das sei momentan nicht so, sagt Franziska Goikes, die an der Uniklinik Mannheim für die angehenden Hebammen zuständig ist. Tariflich sei nämlich geregelt, dass es gleiches Geld für gleiche Arbeit gebe. Allerdings hätten Bachelor-Absolventinnen schnellere Aufstiegschancen.
Das Studium schafft natürlich auch nochmal andere Weiterentwicklungsperspektiven. Ne? Man kann theoretisch noch einen Master machen und sich auch da weiterentwickeln und auch da natürlich nochmal andere finanzielle Möglichkeiten haben.
Eine der größten Sorgen war jedoch, dass es in den Belegschaften der Kliniken zu einer Spaltung zwischen den neuen und den alten Hebammen kommen könnte. Das hat zumindest Nathalie Lind bislang so nicht erlebt. Im Gegenteil, sagt sie.
Auch mit älteren Hebammen, die schon lange im Beruf sind. Ich habe das einfach als sehr, sehr wertschätzend erlebt und auch, dass sie sehr interessiert sind an der Lehre auch. Ganz oft kommt die Frage, hey, was weißt du darüber? Weißt du, wo ich dazu nachlesen kann? Wie habt ihr das gelernt? Wir haben das damals so gelernt.
Für Nathalie Lind war der Studiengang Hebammenwissenschaft also ein guter Weg ins Berufsleben.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Martin Werle. Ja, und unsere Frage heute kommt von Felix aus Weinheim. Er hat uns geschrieben, ich leite ein Projektteam in einem großen Konzern, habe als externer Berater aber kein Weisungsrecht, bin keine disziplinarische Führungskraft. Eines der Projektmitglieder scheint ungeeignet für die von ihm übernommenen Aufgaben zu sein. Jetzt ist die Frage, ob es einen, diplomatischen Weg gibt, diese Person von der Aufgabe zu entbinden. Und das sagt unser Karrierecoach.
Eine Sache, Felix, die finde ich in Ihrer Anfrage besonders interessant, denn Sie sagen, eines der Projektmitglieder scheint ungeeignet für die von ihm übernommenen Aufgaben. Dieses scheint zeigt mir, dass Sie da nicht ganz so sicher sind und ich finde, der erste Schritt besteht darin, dass Sie der Sache wirklich nachgehen. Ist die Person an der falschen Stelle und kann sie vielleicht im selben Projekt eine andere Aufgabe richtig gut übernehmen? Es ist wie auf dem Fußballfeld. Wenn Sie den Manuel Neuer als Stürmer aufstellen, dann gibt er keine so gute Figur ab. Aber Sie könnten ja herausfinden, dass er ein richtig guter Tormann ist. Das heißt, gucken Sie mal, ob Sie die Person an einer anderen Stelle im Projekt einsetzen können. Wenn das auch nicht gelingt, dann finde ich als letzten Schritt es in Ordnung, dass Sie den Vorgesetzten ansprechen und dass Sie eben sich darüber austauschen, inwiefern diese Person in diesem Projekt nicht geeignet ist. Aber das ist wirklich der letzte und nicht der erste Schritt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR1 Arbeitsplatz Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Also, wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR1.